Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Allianz Journalistenkonferenz. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. Herr Galli-Figaro wird dieser Konferenzcall moderieren. Ich übergebe das Wort gleich an Herrn Diekmann. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie herzlich zu unserer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass das zweite Quartal den guten Verlauf des ersten Quartals bestätigt und fortsetzt und dass wir uns damit gute Voraussetzungen geschaffen haben für die Erfüllung der Ziele, die wir uns vorgenommen haben für das volle Geschäftsjahr. Im Moment beschäftigen uns im Wesentlichen zwei Themen. Wir haben auf der einen Seite natürlich diese starken Regenfälle, die wir in Deutschland haben, aber auch in England. Das ist in der Ferienzeit und in der Phase, in der wir, wie Sie wissen, ja unsere Betriebe auch tüchtig umbauen, natürlich eine Belastung für Schadenabteilungen, aber auch für unsere Vertreter draußen. Und wir sind wirklich sehr, sehr beschäftigt, jetzt auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, das, was wir immer sagen, dass wir gerade in diesen kritischen Situationen unseren Kunden zur Seite stehen. Das zweite aktuelle Thema, für Sie wahrscheinlich noch relevanter im Moment, ist die große Verunsicherung an den Finanzmärkten über die Auswirkungen von Verbriefungsrisiken und Krediten auf die Banken und Versicherungen weltweit. Wir verfolgen das ja alle täglich, welchen Druck das auch auf die Kurse der Finanzindustrie ausübt. Ich würde gerne vorab sagen, bevor Herr Perlet Ihnen gleich sehr viel detaillierter noch unsere Stellungnahme zu dem Thema deutlich macht, dass wir, glaube ich, schon sehr früh auf diese Risiken hingewiesen haben und uns insofern auch, was die Risikopolitik angeht, sehr, sehr zurückgehalten haben. Und ich glaube, dass sich das jetzt positiv bemerkbar macht. Insofern glaube ich, dass die allgemeine Depression da an den Kapitalmärkten, was die Allianz angeht, ein überzogener Effekt ist, wo wir hoffentlich sehen, dass sich das dann korrigiert. Die Zahlen bestätigen, glaube ich, nochmal, wie sehr wir mit den Fokus, den wir gelegt haben auf unsere 3+1 Programme, richtig liegen. Ich glaube, es ist auch was Besonderes, und das muss man nochmal rausstreichen, meine Damen und Herren, dass wir uns hier ein Arbeitspensum gegeben haben, das in quasi parallelen Schritten das Unternehmen noch zukunftsfähiger und wettbewerbsfähiger macht und gleichzeitig permanent die Profitabilität erhöht. Ich glaube, dass das durchaus nicht gewöhnlich ist und wir sind ja in der Vergangenheit öfter darauf angesprochen worden, ob das eigentlich richtig ist, so viele Baustellen gleichzeitig aufzumachen. Ich glaube, das, was wir konstatieren können, ist, dass trotz dieser Baustellen der Verkehr trotzdem gemessen an der operativen Ergebnisentwicklung besser und schneller als je zuvor fließt. Die Veränderungsprozesse hin zu mehr Profitabilität, höherer Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit laufen daher mit vollem Dampf weiter. Ich würde gerne auf ein paar Punkte kurz eingehen. Kapitalbasis wird Herr Perlet noch näher was dazu sagen, aber ich glaube, es ist trotz der Verdopplung der Dividende, die wir gezahlt haben, eine gute Entwicklung. Wir sind weiterhin sehr, sehr stark auf der Kapitalseite. Komplexität war ein großes Thema bei uns. Sie alle erinnern sich noch an dieses Patchwork aus Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen. Ich glaube, dass wir das gemacht haben, was viele Mitwettbewerber noch vor sich haben, nämlich das schön konsolidiert. Und ich glaube, dass wir im ersten Halbjahr hier auch nochmal deutliche Schritte nach vorne gekommen sind. Wie Sie alle wissen, ist die vollständige Übernahme der AGF, die wir im ersten Quartal begonnen haben, am 11. Juli abgeschlossen worden. Ich will jetzt nicht nochmal auf die ganzen Gründe eingehen, aber ich möchte einfach mal hervorheben, dass allein die Tatsache, dass dies innerhalb eines halben Jahres gelungen ist, dafür spricht, wie professionell und gut diese Aktion durchgeführt worden ist. Besonders freut mich, dass wir in Deutschland bei der Umsetzung des neuen Betriebsmodells jetzt nochmal eine sehr, sehr gute Vereinbarung mit unseren Arbeitnehmern und den Gremien treffen konnten. Wir haben gemeinsam ein vereinfachtes Stellenbesetzungsverfahren beschlossen, das jetzt natürlich für den ganzen Prozess deutlich vorteilig ist. Die Mitarbeiter werden spätestens in der zweiten Septemberhälfte genau über ihre neuen Stellen informiert und damit liegen wir, wie ursprünglich geplant, im Plan dieses Stellenbesetzungsverfahrens dann auch bis Ende des dritten Quartals 2007 abzuschließen. In Italien machen wir gute Fortschritte. Wir legen dort ja unsere drei Gesellschaften zusammen. Wir haben inzwischen die Zustimmung der Verwaltungsräte und Hauptversammlungen der drei Gesellschaften. Und es steht nur noch die Genehmigung der Regulierungsbehörde aus, die wir auch im September erwarten. Parallel laufen aber jetzt schon die Arbeiten für eine effizientere Organisation in Italien in Bereichen der Logistik, IT, Marketing, Kundenservice und anderen Themen. Sehr gefreut habe ich mich, dass wir in Russland die fast vollständige Übernahme von Rosno jetzt abgeschlossen haben und in einem der großen Wachstumsmärkte inzwischen der drittgrößte Versicherer insgesamt sind und mit Abstand der stärkste ausländische Anbieter. Die Position konnten wir nochmal verstärken durch die Übernahme des russischen Sachversicherers Progress Garant. Natürlich gehört zur Reduktion der Komplexität auch immer das Thema Veräußerung. Wir haben ja eine ganze Vielzahl von Beteiligungen in 2004 und 2005 verkauft. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben wir uns von unserem Denkeschulen Joint Venture Hana Life in Korea getrennt und von dem Versicherer Adriatica de Seguros in Venezuela. Das sind beides kleinere Beteiligungen, aber ich glaube, sie zeigen, dass wir konsequent daran arbeiten, wirklich ein schlankes Portfolio zu haben, das dann auch entsprechend gut performt. Wir werden sicherlich, wenn wir die Zahlen genauer betrachten, heute auf Gruppenebene auch zum Thema Wachstum kommen. Ich würde gerne ein paar allgemeine Äußerungen mal vorab machen. Wenn man mal richtig untersucht, wo Umsatzwachstum in den einzelnen Unternehmen eigentlich herkommt, dann besteht es zu 80% eigentlich aus zwei Faktoren. Zum einen dem Marktwachstum in den Märkten, in denen man eben positioniert ist. Und zum zweiten aus Akquisitionen, das sind die 80% und lediglich 20% des Gesamtwachstums werden über Marktanteilsverschiebungen erzielt. Das bedeutet, dass in reifen Märkten der Fokus zunächst einmal immer darauf liegen muss, Marktanteile zu verteidigen, das heißt im Rahmen des Marktwachstums zu wachsen. Dann geht es im Sinne von Portfolio-Positionierung darum, in schneller wachsenden Märkten Positionen durch Akquisitionen oder durch sogenannte Greenfield-Operations aufzubauen. Und schließlich gilt es dann über eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, ein profitables Wachstum zu erzielen, das auch in reifen Märkten über den Marktwachstumsraten liegt und damit zu Zunahme des Marktanteils führt. Wenn wir uns jetzt mal die Wachstumsdaten der Allianz pro Segment und pro Markt genauer ansehen und in der Präsentation von Herrn Perlet sind ja auch die Halbjahreszahlen und Quartalszahlen, was das Wachstum angeht, pro Markt aufgeführt, dann ergibt sich ein Bild, das starke Unterschiede bei den Wachstumskurven aufzeigt. Am deutlichsten wird das eigentlich, wenn man unser Portfolio nicht nur nach Topline-Prämie anguckt, sondern wenn man die Entwicklung der Kundenzahlen betrachtet. Die Allianz hat in den letzten Jahren weltweit die Anzahl an Kunden deutlich von 60 Millionen auf über 75 Millionen gesteigert und der Trend heißt hier eindeutig Go East. Der Anstieg erfolgt vor allem in den BRIC-Märkten und in den anderen Staaten in Osteuropa und Asien. Und der Preis dafür sind natürlich geringere durchschnittliche Prämien. Dafür ist aber das Wachstumspotenzial dann erheblich höher, weil man quasi mit den großen Kundenzahlen, mit der Wirtschaftsentwicklung in diesen schnell wachsenden Volkswirtschaften mitwächst. Und ich glaube, mit dieser Strategie verbessern wir die Wachstumsaussichten der Gruppe deutlich und das bei ständig steigender Profitabilität. Wenn man sich mal die Positionierung anguckt der Allianz, dann gehören wir weltweit in 26 Märkten zu den Top 5 Anbietern. Und von diesen 26 Märkten sind 16 Top 5 Positionen in schnell wachsenden Entwicklungsmärkten, die wir sehr früh durch M&A-Aktivitäten und Neugründungen auf der grünen Wiese erreicht haben. Ich glaube, dass wir damit über ein sehr, sehr gutes, diversifiziertes Portfolio verfügen und eine Wettbewerbsposition, die sowohl in den angestammten Märkten wie auch in den Wachstumsregionen sehr, sehr gut vertreten ist. Ich darf nämlich noch auf einige Maßnahmen hinweisen, ohne dass ich da im Einzelnen jetzt tief einsteigen möchte, wie wir das Thema Wettbewerbsfähigkeit weiter befördern. Zum einen das Stichwort Kundenfokus. Mit dieser breiten Kundenbasis, die wir haben, eröffnet sich für uns natürlich eine einmalige Feedbackquelle, die wir inzwischen sehr, sehr systematisch auch nutzen. Wir holen inzwischen regelmäßig die Kundenmeinungen ein und wir reden hier von über 100.000 Kundenmeinungen pro Monat und machen die Anregungen unserer Kunden dann auch ganz konkret zur Grundlage für Verbesserungen. Wir haben diese Initiative inzwischen auf 37 Länder ausgeweitet. Das sind insgesamt 90%, die decken insgesamt 90% unserer Bruttoprämieneinnahmen ab. Wir haben auch sehr genau hingehört, wie die Kunden im Industriesegment sich eigentlich einen guten Service wünschen und haben im Rahmen der Neuausrichtung der Allianz Global Corporate and Specialty mit der Schaffung des Key Account Managers den zentralen Ansprechpartner für die Großindustrieunternehmen eingeführt, wie es von Maklern und Großkunden immer wieder verlangt worden ist. Wir haben ihn noch in meiner schriftlichen Rede einige Beispiele für das Thema innovative Produktentwicklung, insbesondere zu den Trends Klimawandel und Demografie gegeben, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht weiter eingehen möchte. Lassen Sie mich nochmal zum Thema Wachstum aus Gruppensicht zurückkommen. Wenn man sich die Zahlen genau anguckt, dann ist, glaube ich, die Entwicklung bei der Dresdner Bank, im Asset Management, aber auch im Schadenunfallgeschäft ausgesprochen positiv. Auffällig ist das flache Wachstum auf der Lebensseite. Auch hier müsste man noch mal ein bisschen näher in die Zahlen reingehen. Dann werden Sie sehen, dass wenn man mal Deutschland und USA für einen Moment herausrechnet, das Lebensversicherungssegment mit ungefähr 10% wächst. Wie gut das jetzt im Vergleich zum Wettbewerb ist, wird sich zeigen, wenn wir die Wachstumsdaten der einzelnen Märkte genau kennen. Aber ich glaube, das ist erstmal eine gute Zahl, auf der man weiter aufbauen kann. Es gibt zwei Märkte, in denen wir im Moment mit einem negativen Wachstum arbeiten im zweiten Quartal. Das ist zum einen Deutschland und die USA. Ich glaube, auf das Thema in den USA hatten wir lange hingewiesen. Ich würde heute sehen, und auch dazu gibt es einen Chart bei Herrn Dr. Perlet in seiner Präsentation, dass der Abwärtstrend jetzt gestoppt ist und wir für das zweite Halbjahr jetzt doch gute Chancen sehen, an unsere Zielprognose heranzukommen. Auch in Deutschland erwarten wir im zweiten Halbjahr noch einmal aufgrund konkreter Aktionen einen deutlichen Wachstumsschub, sodass wir, glaube ich, für das Gesamtjahr auch im Lebensbereich positiv gestimmt sind. In Deutschland möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir ja in einer gemeinsamen Aktion der Dresdner Bank und der Allianz Deutschland AG dieses neue Format der Bankagentur ins Leben gerufen haben. Hier hatten wir ein Testfeld von ungefähr 100 Bankagenturen uns vorgenommen. Die 100 Bankagenturen sind jetzt eingerichtet. Es besteht ein sehr, sehr großes Interesse unserer Vertreter an diesem neuen Format. Und wir werden uns jetzt diesen Test sehr aufmerksam anschauen, um dann angemessen beurteilen zu können, wie er verläuft, was man eventuell noch ändern muss an dem Format, um es für alle Beteiligten zum Erfolg zu führen. Ich bin aber sehr zufrieden, wie gut und engagiert hier die Dresdner Bank, die deutschen Versicherungsgesellschaften, der Allianz und unsere Vertreter auf allen Ebenen zusammenarbeiten, um das zu einem Erfolg zu führen. Abschließend würde ich gerne noch einmal betonen, dass ich glaube, die guten Ergebnisse des abgelaufenen Quartals und auch des ersten Halbjahres 2007 eine deutliche Bestätigung dafür sind, dass wir mit unseren Aktivitäten auf dem richtigen Weg sind. Wir haben uns erneut weiterentwickelt und unsere Wettbewerbsposition ausgebaut. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir jetzt die Bestätigung über Standards & Poor's erreicht haben, bekommen haben, die gerade mit ihrem Rating-Upgrade auf AA diese Entwicklung, glaube ich, auch von außen unabhängig deutlich bestätigen. Damit würde ich gerne an Herrn Dr. Perlitz übergeben zum Zahlenwerk.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Der gute Start, den wir im ersten Quartal hingelegt haben, setzt sich im zweiten Quartal nahtlos fort. Wir haben das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis von erstmals mehr, deutlich mehr, über 3 Milliarden abgeschlossen. Und ich würde das gerne, wenn Sie sich die Seite 1 ansehen, auch dazu nutzen, mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen. Über die letzten 3 Jahre haben wir unser operatives Ergebnis um durchschnittlich 22% gesteigert. Ich glaube, dieses ist ein exzellentes Resultat. Wie ich in der Vergangenheit in unseren Diskussionen immer herausgestellt habe, konnten wir dies erreichen, weil wir konsequent unsere Politik verfolgt haben, nur profitables Geschäft abzuschließen. Sie kennen auch alle unsere gruppenweiten Initiativen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass uns diese helfen werden, unseren im Februar gemachten Ausblick für die nächsten 3 Jahre zu erfüllen. Lassen Sie uns nun zur üblichen Darstellung der Gruppenentwicklung im Vergleich der Quartale übergehen. Auf Seite 2 sehen Sie nochmal auf Quartalsbasis, dass das operative Ergebnis um 18% auf knapp 3,3 Milliarden gestiegen ist. Das kommt maßgeblich durch eine Verbesserung der Margen. Wir werden darauf im Einzelnen noch eingehen. Der Periodenüberschuss beträgt 2,1 Milliarden. Ist gegenüber dem Quartal des Vorjahres leicht rückläufig und das ist zurückzuführen auf deutlich niedrigere Realisierungsgewinne. Wir werden das im Einzelnen noch sehen, mehr als 800 Millionen weniger Realisierungsgewinne. Sie werden sich erinnern, ich hätte im Mai darauf hingewiesen, im ersten Quartal hätten wir bereits gut 2 Milliarden realisiert und hätte dazu ausgeführt, dass wir sicherlich für den Rest des Jahres keine größeren Transaktionen mehr sehen werden, sondern Veräußerungsgewinne sich im Wesentlichen aus dem täglichen Portfolio-Management ergeben und damit eine deutlich niedrigere Größenordnung haben werden. Zum Wachstum auf Seite 4. Im Vergleich der zweiten Quartale beträgt das interne Umsatzwachstum, also bereinigt um Fremdwährungs- und Konsolidierungseffekte, 1,7% oder 419 Millionen. Hierzu haben insbesondere Asset Management und Banking sehr hohe Wachstumsraten mit 16 bzw. 9% beigetragen. Für die Umsatzentwicklung lassen Sie mich 2 oder 3 Punkte hervorheben. Wir hätten negative Wechselkurseffekte in der Größenordnung von 330 Millionen, weil eigentlich alle wichtigen Währungen und Ländern, in denen wir tätig sind, also Dollar, Schweizer Franken, UK, Pfund Sterling, Korean Won und andere, sich gegenüber dem Euro abgewertet haben. Zum Lebensversicherungsgeschäft mit 0,3% Wachstum. Sie werden sich erinnern, der Umsatzrückgang im Vergleich der ersten Quartale betrug im Lebensversicherungsgeschäft in den USA alleine 1,1 Milliarden, beim Vergleich der zweiten Quartale beträgt diese Minderung nur noch 0,4 Milliarden und da ist ein Währungseffekt von 100 Millionen bereits enthalten. Insgesamt lag dies damit, und ich werde darauf ja noch im Einzelnen eingehen, im Rahmen unserer Erwartungen. In der Schaden- und Unfallversicherung 1,8% gegenüber 1,2% im Vergleichsquartal des Vorjahres. Wenn wir uns nun die Entwicklung der operativen Ergebnisse näher ansehen, auf Seite 5, dann sieht man, oder lassen Sie mich zunächst eine Vorbemerkung machen. Das Ergebnis ist zu 18% gestiegen. Im ersten Quartal hatten wir einen Anstieg von 7%. Wir haben natürlich saisonale Zyklizitäten in unserem Geschäft und deshalb sollte man, wenn man die Entwicklung gegen unser operatives Ergebnisziel vergleicht, immer sich daran erinnern, dass wir hier auf einer Durchschnittsbasis reden, die nur über entsprechende Zeiträume so eingehalten wird. Insgesamt sind wir, wenn Sie es auf 6-Monats-Basis sehen, mit 6,2 Milliarden operativen Ergebnis in den ersten 6 Monaten auf einem sehr guten Weg, unser Gesamtjahresziel von 11 Milliarden zu erreichen. Besonders erfreulich wieder, dass alle Segmente zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen haben. Schaden, Unfall und Asset haben sich auf einem schon sehr, sehr hohen Niveau weiter verbessert und im Einklang mit unserem Ausblick liefern Lebens- und Bankgeschäft den Großteil der Ergebnisverbesserung. Man könnte auch sagen, unser Motor läuft auf 4 sehr starken Zylindern. Im nicht operativen Bereich schließt mit 90 Millionen Minus ab und damit um knapp 300 Millionen unter dem Ergebnis des Vergleichsquartals. Wenn auch der Betrag insgesamt nicht sehr groß ist, es gibt doch einige wesentliche Abweichungen. Ich hatte bereits auf das Thema Veräußerungsgewinne hingewiesen. Sie sehen knapp 900 Millionen weniger als im Vergleichsquartal. Wir haben eine leichte Erhöhung oder eine Erhöhung um 80 Millionen auf der Zinsseite. Dieses ist ein temporärer Einfluss, der auf die Zwischenfinanzierung des AGF Minority Buyouts zurückzuführen ist. Und wir haben auch auf der Ebene der akquisitionsbedingten Aufwendungen einen Einmaleffekt von rund 52 Millionen, der ebenfalls mit der Übernahme der AGF-Minderheiten zusammenhängt. Damit, wenn wir zum Quartalsüberschuss kommen, das Ergebnis vor Steuern liegt bei 3,2 Milliarden. Und Sie sehen, dass dies ganz ausschließlich durchs operative Ergebnis beeinflusst ist. Das liefert dann auch gleichzeitig die Erklärung, dass die Steuern deutlich ansteigen. Denn operatives Ergebnis ist im Regelfall immer vollständig steuerpflichtig und durch den hohen Rückgang der steuerfreien Veräußerungsgewinne ergibt sich natürlich auch ein entsprechender Anstieg der Steuerposition. Gegenläufig dazu planmäßig die Verminderung der Anteile Dritter, was nochmal auf den Auskauf der Minderheiten in Italien und Frankreich zurückzuführen ist. Das alles führt dann zu unserem Quartalsüberschuss von 2,14 Milliarden. Zur Kapitalseite. Das Eigenkapital ist von 50,5 Milliarden zum Jahresende 2006 auf 48,5 Milliarden zurückgegangen zum 30.06. dieses Jahres oder um 4%. Sie sehen im Einzelnen auf der rechten Seite die Faktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Lassen Sie mich zwei im Wesentlichen herausgreifen. Zum einen die Effekte aus den Minderheitstransaktionen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, den Goodwill, der mit dem Erwerb der Minderheitenanteile der AGF verbunden ist, unmittelbar gegen das Eigenkapital zu verrechnen. Daraus hat sich ein Minderungsposten von 2,8 Milliarden ergeben. Wir haben auf der anderen Seite eine Verminderung der unrealisierten Gewinnpositionen, was auf zwei Einflüsse zurückzuführen ist. Zum einen sind natürlich ein Teil der zum Jahresende 06 vorhandenen stillen Reserven realisiert worden in den ersten 6 Monaten. Zum zweiten hat sich durch das veränderte Zinsumfeld haben sich die unrealisierten Verluste in den Wertpapieren, in den nicht festverzinslichen Wertpapieren erhöht. Insgesamt ist der Stand zum 30.06. minus 1,6 Milliarden bei der Position. Lassen Sie mich aber da bitte auf einen Punkt hinweisen. Dieses ist ein buchhalterischer Effekt, der darauf zurückzuführen ist, dass wir die Wertpapiere zu Marktwerten bewerten, die Verbindlichkeiten aber praktisch zu Anschaffungskosten. Ökonomisch gesehen ist für den Allianzkonzern ein Anstieg der Zinsen positiv und wenn Sie das Eigenkapital zu Marktwerten bewerten würden, dann hätte sich aus der Zinsentwicklung statt einer Minderung von 2 Milliarden die Erhöhung von ca. 500 Millionen ergeben. Damit darf ich auf die einzelnen Segmente überleiten. Zunächst Schadenunfall. Wir sind im zweiten Quartal im Bereich P&C wieder gewachsen, und zwar sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der Ergebnisseite. Die Veränderung der Ergebnisentwicklung sehen Sie auf der Grafik rechts. Das technische Ergebnis ist leicht zurückgegangen. Bei einer nochmals verbesserten Schadenquote haben wir einen Anstieg der Kostenquote. Ich werde darauf noch eingehen. Und wir haben auch eine deutliche Verbesserung im Kapitalanlageergebnis. Kapitalanlageergebnis hier bitte nochmal zur Erinnerung ohne Veräußerungsgewinne. Es handelt sich hier nur um die laufenden Erträge aus Zinsen und Dividenden. Der Anstieg ist auf drei Faktoren im Wesentlichen zurückzuführen. Zum einen haben sich die Assets erhöht und zum zweiten haben sich sowohl im Dividendenbereich als auch im Zinsbereich die Renditen leicht verbessert. Das alles zusammen erklärt dann die 130 Millionen plus. Auf der Umsatzseite Gesamtwachstum von 3,1%, was zum einen positiv beeinflusst ist durch die Akquisition von Rosno. Das hat den Einfluss von 190 Millionen oder ca. 2 Prozentpunkte. Zum anderen negativ durch Wechselkurseinflüsse in Höhe von knapp 70 Millionen oder 0,7%, sodass per Saldo ein internes Wachstum von 1,8% verbleibt. Und wenn Sie sich das interne Wachstum in den zwei Vergleichsquartalen der Vorjahre angucken, dann bewegen wir uns so zwischen 1,5 und 2%. Und ich glaube, das ist das, was ein Ergebnis unserer gezielten Politik ist, nämlich selektives Underwriting und dort Risiken einzugehen oder nur dort Risiken einzugehen, die auch ordentlich gepreist sind. Wenn Sie auf der linken Seite sich die Entwicklung in den einzelnen Märkten angucken, dann sehen Sie das Ergebnis dieser Politik mit durchaus teilweise sehr beeindruckenden Wachstumsraten in verschiedenen Ländern. Wir halten uns aber dort zurück, wo wir glauben, dass die Preise nicht adäquat sind und wir weichere Preise in den Märkten sehen. Das gilt insbesondere für unser internationales Industriegeschäft. Die Prämieneinnahmen der AGCS sind um 11,4% auf Quartalsbasis zurückgegangen. Wir sehen auf der anderen Seite aber in verschiedenen Märkten deutlich Positivsignale, was die Preisentwicklung betrifft. Lassen Sie mich nur zwei Beispiele herausgreifen. Zum einen das Kraftgeschäft in Deutschland. Der negative Preiseffekt ist nur noch halb so hoch wie 2006. Und wir erwarten auch für die nächste Abwerberunde im Herbst stabile Preise. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung in Großbritannien, wo sich der Kraftmarkt gedreht hat und in allen Privatkundensegmenten härter geworden ist. Dies gilt speziell für den Brokermarkt oder fürs Brokergeschäft. Auch im Firmengeschäft gibt es einen klaren Trend zu höheren Preisen, sodass wir auch hier positiv weiter in die Zukunft schauen können. Insgesamt über alles fürs Geschäft oder fürs Portfolio, wenn Sie es mal unterteilen, dann haben wir im Quartal aus Preiseffekten eine Auswirkung von knapp minus 0,5%, also so ähnlich wie ich das immer vorausgesagt habe, dass die Preisentwicklung für unser Portfolio relativ stabil ist, was dann umgekehrt heißt, dass wir einen Volumenzuwachs von 2,3% über den gesamten Bestand zu verzeichnen haben. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Combined Ratio machen, wenn Sie zunächst mal links sich die einzelnen Märkte angucken, dann sehen Sie, dass wir mit Ausnahme von Frankreich und Großbritannien mehr oder weniger deutlich unter unserer Zielmarke von 94% Combined Ratio über das Gesamtportfolio bewegen. Ich glaube, das ist ein beeindruckendes Ergebnis. Im Segment insgesamt haben wir im zweiten Quartal eine Combined Ratio von 92,9. Die ist um einen Prozentpunkt schlechter als im zweiten Quartal 2006. Wenn man sich die Aufteilung anschaut, die Schadenquote ist um 0,2 Prozentpunkte besser geworden. Wir hätten insgesamt im Vergleich der beiden Quartale keinen Unterschied, was den Einfluss von Naturkatastrophen betrifft. Wir hätten im zweiten Quartal ca. 100 Millionen Schäden zu verzeichnen für Stürme, Hagel und Fluten, auf die Herr Diekmann hingewiesen hatte. Die Verbesserung kommt im Wesentlichen, der Schadenquote kommt im Wesentlichen durch eine weiter leicht rückläufige Frequenz der Schäden. Wenn Sie sich die Kosten ansehen, dann ist das Bild bei ersten Hinsehen weniger günstig. Die Kostenquote steigt von 26,8 auf 28,0. Allerdings, und ich darf daran erinnern, der Hauptteil dieses Anstiegs, nämlich 1 Prozentpunkt, stammt aus Reklassifizierungen, wie ich sie bereits ausführlich zum Abschluss 2006 erläutert hätte. Das heißt also, auf einer Apples-to-Apples-Basis ist die Kostenquote absolut gesehen stabil geblieben. Wenn man sich die Entwicklung dahinter ansieht, dann sehen wir bereits deutliche Signale aus der Umsetzung unserer Gruppeninitiativen Sustainability und die Reorganisation vor allem in Deutschland. Das hat insgesamt zu einer Verbesserung in absoluten Beträgen der Aufwendungen von rund 60 Millionen geführt. Und das wird sich, wie Sie alle wissen, weiter deutlich verbessern in den nächsten 18 bis 24 Monaten. Wir hätten allerdings jetzt gegenläufige Effekte zu verzeichnen in den Kosten, sind zum Beispiel Reorganisationskosten für Italien mit enthalten in der Größenordnung von 10 Millionen und die Kosten sind auch beeinflusst worden aus unserem Stock-Based Compensation Programm, nachdem die Allianz-Aktie im zweiten Quartal ja sehr gut performt hat, weil der Umbewertungsaufwand, der in dieser Kostenquote enthalten ist, von über 70 Millionen. Also, was ich damit sagen will, dass auf einer normalen Basis betrachtet die Runrate unserer Kosten jetzt bereits einen deutlichen Trend nach unten zeigt, der sich im Laufe der nächsten Quartale dann so auch in den Zahlen niederschlagen wird. Damit zu Leben Kranken. Die Profitabilität im Bestand ist weiter deutlich verbessert. Unser Ergebnis ist um knapp 44% auf 758 Millionen gestiegen. Nahezu alle Lebensgesellschaften haben zu dem Ergebnis beigetragen. Und insbesondere sind hier die Zuwächse in Frankreich und in den USA zu erwähnen. Wenn man sich auf die einzelnen Ergebnistreiber fokussiert, dann sehen Sie in der rechten Seite, dass wir eine deutlich höheren Beitrag aus dem Kapitalanlageergebnis und aus dem Kostenergebnis haben. Der höhere Beitrag auf der Kapitalanlagenseite ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aktiva, also die Kapitalanlagen, die die technischen Reserven bedecken, in den letzten 12 Monaten um 6,6% zugenommen haben, entsprechend auch die Erträge steigen. Auf der Kostenseite sind im Wesentlichen zwei Einflussgrößen. Zum einen haben wir durch den Anstieg unseres Geschäfts in der fondgebundenen Lebensversicherung deutlich höhere Kostenbeiträge aus der Verwaltung der zugrunde liegenden Assets. Und wir hatten im letzten Jahr einen Sondereffekt in den USA. Sie werden sich vielleicht erinnern, durch den starken Einbruch in der Produktion hatten wir auch einen sogenannten Neudeutsch Expense Overrun. Die Kollegen in den USA haben dieses Problem erfolgreich adressiert, sodass wir im laufenden Jahr auch bei deutlich niedrigerer Produktion keinen Expense Overrun mehr haben und damit ein positives Ergebnis auf der Kostenseite sehen. Zur Umsatzentwicklung hat Herr Dickmann, glaube ich, auf die wesentlichen Punkte hingewiesen, sodass ich mich an der Stelle kurz fassen kann. Ich würde gerne noch eine Anmerkung zu Deutschland machen. Deutschland, jawohl, war im ersten Halbjahr und vor allem im zweiten Quartal rückläufig. Dieses ist aber auch auf eine Verschiebung im Prämienmix zurückzuführen. Das heißt, wir hätten einen Rückgang bei den Einmalprämien. Wir hätten aber einen sehr deutlichen Anstieg im laufenden Beitragsgeschäft, was, wenn Sie den Barwert der künftigen Beiträge nehmen, dazu führt, dass wir einen deutlichen Zuwachs des Barwerts der künftigen Beiträge in Deutschland haben, obwohl nominell das Ganze zurückgeht. Wir hätten also, um das auch in Zahlen zu formen, der Barwert der Neugeschäftsbeiträge ist um 5% in Deutschland gestiegen, was dann auch dazu führt, dass der Neugeschäftswert, der im zweiten Quartal generiert worden ist, um ungefähr 20% gestiegen ist. Ganz kurz zu USA. Herr Dickmann hat darauf hingewiesen, dass wir aus heutiger Sicht immer noch davon ausgehen, die 11 Milliarden Prämien erreichen zu können. Sie sehen aus 11 Milliarden US-Dollar. Sie sehen aus der Entwicklung der Quartale im Einzelnen, dass wir den Turnaround erreicht haben, die Produktion wieder anzieht und wir erwarten hier auch nochmal ein deutliches Momentum im zweiten Halbjahr. Ich denke, auch die Maßnahmen in den Einzelnen hätte ich schon im ersten Quartal und zum Jahresabschluss 2006 hingewiesen, sodass ich da nicht näher drauf eingehen muss. Lassen Sie mir eine Anmerkung zum operativen Ergebnis machen. Unser Plan zeigt 600 Millionen. Ich würde das aus heutiger Sicht gerne etwas relativieren. Wir hätten in den ersten 6 Monaten über Accounting Volatility einen negativen Ergebniseffekt von ungefähr 120 Millionen, der ungefähr zur Hälfte durch bessere Kapitalanlageerträge wettgemacht worden ist. Wenn aber die Märkte so bleiben, wie sie sind, werden wir vermutlich diese Accounting Volatility bis zum Jahresende nicht mehr aufholen können, sodass ich aus heutiger Sicht von ca. 550 Millionen US-Dollar ausgehe. Damit zum Bankgeschäft. Seite 18. Wir haben in diesem Quartal, glaube ich, mit einem sehr deutlichen Zuwachs im operativen Ergebnis wiederum demonstriert, dass wir trotz einer sich normalisierenden Risikovorsorge unsere Gewinne deutlich steigern können. Mit der Verbesserung haben wir jetzt zum 8. Mal in Folge eine Verbesserung im Quartalsvergleich erzielt. Was sind die Treiber für die Entwicklung? Die Produktivität ist weiter gestiegen, das heißt die Erträge wachsen und die Effizienz wurde auch weiter verbessert. Die operativen Aufwendungen gehen absolut trotz steigender Erträge zurück. Die Dresdner hat, auch das möchte ich an der Stelle gerne erwähnen, nicht nur zur Verbesserung der Profitabilität der gesamten Gruppe beigetragen, sondern in den ersten 6 Monaten auch Kapital zurückgeführt über Dividende und Share Buyback von rund 1,5 Milliarden an die Allianz SE. Wenn wir uns die Erträge im Einzelnen angucken, dann sehen Sie, dass die operativen Erträge um 8,7% gewachsen sind, mit Beitrag aus allen Umsatzkategorien, also Zinsüberschuss, Periodenüberschuss und Handelsergebnis. Im Zinsüberschuss hat sich die positive Entwicklung eingestellt, vor allem durch höhere Margen und Volumen im Einlagegeschäft, aber auch durch strukturierte Finanzierungen, vor allem über steuerbasierte Produkte. Wir haben im Provisionsüberschuss nach wie vor eine erfreuliche Entwicklung im Vertrieb von Zertifikaten und höhere Erträge aus dem Beratungsgeschäft. Im Handelsergebnis muss man etwas differenzieren. Wir haben in den Divisions einen Rückgang im Handelsergebnis, weil wir uns in Erwartung der aktuellen Marktentwicklungen frühzeitig konservativ positioniert haben. Der Ergebniszuwachs kommt vor allem aus dem Bereich Corporate. Wenn wir dann zur Cost-Income-Ratio kommen, sehen Sie auf Seite 20, dass die Cost-Income-Ratio im Quartal bei 72,4% steht, year-to-date für die ersten 6 Monate 69,4%. Ich habe bereits heute Morgen, gestatten Sie mir die Anmerkung, eine Bemerkung gelesen, die Entwicklung auf der Kostenseite sei sehr langsam. Dem würde ich gerne widersprechen, wenn Sie sich auf die rechte Seite der Grafik angucken, was eigentlich mein Lieblingsslide in der Präsentation ist, dann sehen Sie, dass auf einer rollierenden 12-Monats-Basis die Cost-Income-Ratio der Bank von 91,4% zum 31.12.05 auf jetzt 74,6% zum 30.06.07 zurückgegangen ist. Also mit anderen Worten, eine Verbesserung der Run-Rate um 16% oder 17% in nur 18 Monaten. Ich glaube, das spricht durchaus für sich, ohne dass man es näher kommentieren muss. Damit abschließend zum Asset Management. Das operative Ergebnis ist wiederum um 9,4% gestiegen. Währungskursbereinigt, Sie wissen, dass ca. 74% unserer Assets in US-Dollar sind. Währungskursbereinigt wäre der Anstieg sogar 15,6% gewesen. Und Treiber für das Wachstum sind zum einen das Volumen an verwalteten Vermögen, was wiederum zugenommen hat um ca. 5% in den ersten 6 Monaten. Die guten Nettomittelzuflüsse über innovative Produkte und Dienstleistungen und wie Sie der Cost-Income-Ratio entnehmen können, die praktisch unverändert geblieben ist, einer nach wie vor strikten Preisdisziplin und effektiven Kostenmanagement, obwohl wir auch signifikante Beträge in die Weiterentwicklung des Geschäfts, insbesondere in Asien und in der IGE Europe, investiert haben, die in dieser Kostenquote bereits verarbeitet sind. Getrieben ist dieses durch eine nach wie vor sehr, sehr überzeugende Performance, sowohl im Fixed-Income-Bereich als auch im Equity-Bereich. Sie sehen im Fixed-Income-Bereich, dass die rollierende 3-Jahres-Performance zwar zurückgeblieben oder leicht rückläufig ist. Das hängt ganz ausschließlich damit zusammen, dass die Wertentwicklung in der jüngsten Vergangenheit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist. Allerdings lasse ich mich das auch sagen für die technisch Interessierten unter Ihnen. Alle Fonds, die wir haben, oder andersrum ausgedrückt, der Rückgang der Performance ist nicht auf unbotmäßige Wetten zurückzuführen, sondern alle Fonds bewegen sich innerhalb ihres vorgegebenen Tracking Errors, aber Sie wissen auch, dass PIMCO ein Langzeitinvestor ist und sehr frühzeitig auch, Herr Dickmann hat das auch erwähnt, auf mögliche Verwerfungen im US-amerikanischen Hypothekenmarkt hingewiesen hat, sodass wir glauben, dass basierend auf unseren Einschätzungen und Marktannahmen wir sehr komfortabel jetzt positioniert sind, um in den Monaten, die vor uns stehen, eine deutliche Outperformance erzielen zu können. Auf der Equity-Seite haben wir jetzt, und wir hatten uns darüber in der Vergangenheit ja vielfach unterhalten, glaube ich auch über einen 3-Jahres-Zeitraum eine sehr, sehr vorzeigbare Performance, wo 76% unserer Assets under Management ihre jeweilige Benchmark outperformen. Das zeigt sich noch nicht so, wie wir das gerne hätten, in den Nettomittelzuflüssen. Der Null-Nettomittelzufluss im zweiten Quartal ist ganz wesentlich durch die Situation in Deutschland auch mit beeinflusst. Die Fondsbranche insgesamt in Deutschland hatte erhebliche Nettomittelabflüsse. Wir haben einfach in Deutschland eine Situation, wo die Leute sich sehr stark investieren in Geldmarktprodukten und in Zertifikaten. Bevor ich zum Schluss komme, erlauben Sie mir nochmal die Gelegenheit zu nehmen, zu dem ganzen Thema Subprime und Asset-Backed Securities Stellung zu nehmen, und ich würde das gerne ein bisschen in den Gesamtzusammenhang stellen. Die Allianz ist ja ein international aufgestellter Finanzdienstleister und zu unserem Portfolio gehört auch eine Universalbank. Als solches sind wir zum einen institutioneller Investor, und wir sind zum anderen natürlich auch im Kreditgeschäft und als Solution Provider in Geschäften, dass wir strukturierte Kapitalmarktfinanzierungen für unsere Kunden mit betreuende Konzeption und Struktur entwickeln. Als institutioneller Investor, und Sie kennen das, verfügen wir über ein breit diversifiziertes Portfolio, über alle Assetklassen und Risikokategorien. Im Kreditgeschäft stellen wir in dem Zusammenhang hohe Anforderungen an Strukturen und Sicherheit der Gläubiger und der Schuldner und der auszureichenden Mittel. Falls erforderlich, werden Sicherheiten, die im Wert gefallen sind, auch zügig durch bessere Sicherheiten ersetzt. Der gesamte Bereich im Kapitalanlagegeschäft wie im Kreditgeschäft ist durch ein klares Risikomanagement und durch klare Regeln definiert. Es gibt klare Anlagekriterien, es gibt klare Limitsysteme und es gibt klare Zustimmungserfordernisse innerhalb des Konzerns. Vor dem Hintergrund oder dieses vorausgeschickt, lassen Sie mich einfach mal ein paar Zahlen geben. Wir haben insgesamt im Konzern 1030 Milliarden Kapitalanlagen und Forderungen. Wir haben im Zusammenhang oder innerhalb dieser 1030 Milliarden haben wir 35 Milliarden sogenannte Asset-Backed Securities. Von diesen Asset-Backed Securities sind rund die Hälfte in der Bilanz ausgewiesen unter Available for Sale und die andere Hälfte unter Trading. Ich Der Unterschied hat dann auch für die Behandlung in der Gewinn- und Verlustrechnung, wie Sie wissen, Bedeutung. Wertveränderungen über Available for Sale gehen unmittelbar ins Eigenkapital, Wertveränderungen über Trading gehen über die Gewinn- und Verlustrechnung. Ich gebe Ihnen diese Zahl 35 Milliarden Asset-Backed Securities aus einem Grund. Wir hatten ja letzten Freitag in einer Presseveröffentlichung im Gefolge verschiedener Anfragen aus den Medien unser Exposure in CDOs und CLOs veröffentlicht. Wie immer ist man damit dann nicht zufrieden, kommt mit weiteren Fragen und die Anschlussfrage, die sich dann im Laufe der Woche ergeben hat, war, ja, das ist ja nur ein Teil aus dem großen Ausschnitt von Asset-Backed Vermögensklassen. Wie sieht es denn insgesamt aus? Also nochmal, insgesamt haben wir Asset-Backed Securities ungefähr 35 Milliarden. Von diesen 35 Milliarden Asset-Backed Securities sind circa 13 Milliarden Mortgage-Backed Securities. Davon sind 11 Milliarden in Available for Sale mit absolut no subprime exposure und 2 Milliarden im Handelsbestand, die zusätzlich zu den am Freitag gegebenen 700 Millionen Subprime Exposure nochmal ein Exposure von 1 Milliarde in Subprime haben. Das heißt also, wir haben insgesamt ein Exposure in Subprime in unseren 1000 Milliarden Kapitalanlagen von 1,7 Milliarden oder anders ausgedrückt von 0,16% unserer gesamten Assets. Ist dieses ein unanständig hoher Betrag? Ich glaube absolut nein. Der ist nach allen Maßstäben und allen Risikobetrachtungen als sehr, sehr niedrig einzustufen. Man sollte dazu auch noch wissen, dass von diesen 1,7 Milliarden 99,5% Investment-Grade sind. Ich darf vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, wir haben uns, wenn Sie sich unsere Risikokapitalzahlen ansehen, sowohl für den Konzern als auch in der Bank, beide sind rückläufig, die Risk-Weighted Assets sind flat und der Value at Risk im Investment Banking ist weiter rückläufig. Wir haben also, glaube ich, uns aus der Sicht sehr, sehr risikobewusst und vorsichtig positioniert und deshalb möchte ich hier auch nochmal betonen, dass wir aus heutiger Sicht keinerlei Anhaltspunkte für eine besorgniserregende Entwicklung in unserem Geschäft und in unserem Bestand sehen. Und deshalb, und damit darf ich zum Schluss kommen, auf Seite 26 bestätigen wir auch unseren Outlook für 11 Milliarden operatives Ergebnis für 2007. Und wir gehen auf der Basis von diesen 11 Milliarden Operating Profit davon aus, dass unser Jahresüberschuss fürs Gesamtjahr bei ca. 8 Milliarden einkommen wird. Ja, Sie stehen natürlich wie üblich unter dem Vorbehalt unvorherbarer Naturkatastrophen oder größerer Verwerfungen auf den Kapitalmärkten. Mit dem Hinweis darf ich dann schließen und wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen.
Danke. Die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste sofort von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt von Herrn Michael Flemmig mit der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Diekmann, Herr Dr. Perlet, Herr Galisukero. Ich hätte drei Fragen insgesamt. Erstens, zwei Fragen richten sich an Herrn Diekmann. Erstens geht es mir um den Umsatz. Sie hatten vor über einem Jahr angekündigt, die Allianz soll jetzt wachsen. Das funktioniert jetzt nicht so momentan. Sie haben analysiert, welche Faktoren zu Umsatzwachstum beitragen. Fragen, was ist denn das Resultat dieser Analyse? Muss im Vorgehen etwas geändert werden, insbesondere bei Akquisitionen, das bietet sich ja an, weil man dort schnell und effektvoll handeln kann. Zweite Frage, bezieht sich etwas weg von der heutigen Präsentation auf das 3+1-Programm. Wie schätzen Sie das Gesamtprogramm eigentlich ein? Ist es aus Ihrer Sicht abgearbeitet? Also ist da perspektivisch auch ein neuer strategischer Überbau zu erwarten? Oder ist die Allianz über die nächsten 2 Jahre mit diesem +1 noch beschäftigt? Die dritte Frage richtet sich an Herrn Perlet und da geht es um Subprime. Sie hatten ja am Freitag veröffentlicht, seine Vorsorge für die beiden Assetklassen von 70 Millionen Euro gebildet worden. Jetzt ist die Entwicklung ja im Juli und Anfang August weitergegangen. Ist denn aus heutiger Sicht für diese Zeit weitere Vorsorge eventuell erforderlich? Dankeschön.
Ja, guten Morgen, Herr Fleming. Vielen Dank für die Fragen. Ich habe extra deswegen zum Thema Umsatz was gesagt, weil ich glaube, dass man aus der Topline-Gruppe sehr schnell einen falschen Schluss ziehen kann. Also ich glaube, es ist sehr bekannt, dass wir sehr viel Energie darauf verwenden, unsere Positionen in Asien, in Osteuropa auszubauen, was sich in Prämien im Moment aus zwei Gründen noch nicht so niederschlägt. Zum einen sind bestimmte Märkte noch gar nicht in der Konsolidierung enthalten. Und zum anderen sehen wir wirklich gewaltige Bewegungen auf der Kundenseite, die, und das habe ich ja angedeutet, zunächst mal mit sehr geringen Durchschnittsprämien reingehen in das Portfolio und dann aber mit den schnellen Marktteilen wachsen. Jetzt komme ich mal auf die Segmente zu. Ich glaube, das Wachstum, was wir im Asset Management sehen und was wir auf der Bankenseite sehen, ist befriedigend. Das, was wir auf der Schadenunfallseite sehen, und dann war ja auch auf die einzelnen Märkte hingewiesen, da können wir, glaube ich, auch sehr zufrieden mit sein. Wir haben ja durchaus ansprechende Wachstumszahlen. Die abschließende Beurteilung, da möchte ich mir noch ein bisschen vorbehalten, weil ich das immer erst auch gegen den Markt mal vergleichen möchte. Deswegen auch meine etwas grundsätzlichen Ausführungen am Anfang. Das können Sie meistens erst am Jahresende sehen, ob tatsächlich jetzt man den Markt geschlagen hat und damit Marktanteile auch in, ich sag mal, sehr saturierten Märkten gewonnen hat. Das Thema Leben ist natürlich so zu erwarten, wenn Sie die Topline-Zahlen sehen. Deswegen haben wir hier ja auch nochmal besonders darauf hingewiesen, dass wenn man mal den deutschen Einfluss rausnimmt und den amerikanischen Einfluss, dass wir im gesamten Portfolio mit 10% gewachsen sind, was ja auch, sag mal, eine ordentliche Wachstumszahl ist. Insofern, Ihre Frage, sind Akquisitionen erforderlich, um jetzt Topline zu produzieren? Das würde ich für eine falsche Strategie halten, ehrlich gesagt. Unsere Akquisitionen, die wir gemacht haben, wir haben ja durchaus die eine oder andere durchgeführt, sind eben dort, wo mal schnelleres Marktwachstum zu erwarten ist, aber da gibt es halt nicht solche signifikanten Akquisitionen, dass sie sich dann auch sofort durchschlagen würden auf ein Gesamtportfolio von über 100 Milliarden Umsatz. Also von daher, glaube ich, sind wir mit der Strategie wichtig, weil die Wertschaft für die Aktionäre und nicht einfach nur jetzt, sagen wir mal, eine künstliche Aufblähung der Topline bedeutet. Haben wir das 3+1-Programm abgearbeitet? Das würde ich so nicht sagen. Wir sind bei den ersten drei Punkten, was das Thema Komplexität, Kapital und operatives Ergebnis angeht, glaube ich, so weit, dass das inzwischen in der D&A des Unternehmens fest verankert ist. Was wir im Moment sehr stark betreiben, ist dieses Plus 1 und das sind sehr, sehr langfristige Entwicklungen. Das Thema Kundenfokussierung, das heißt ein Unternehmen wirklich darauf auszurichten, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht und dies nicht nur sozusagen aus Unternehmenssicht, sondern auch über das Feedback der Kunden abgeholt. In einem Markt, der ja sowieso sich sehr verändert und, glaube, sich allen die Kundenfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben hat, ist ein Prozess, in dem wir permanent was Neues dazulernen. Also das ist wirklich ein ständiger Veränderungsprozess. Ich glaube, auch alle anderen Themen, die wir angehen, da sind wir ja auch, ich glaube, nicht alleine in dem Markt, was Vertriebswege angeht. Also noch bessere Unterstützungssysteme für unsere Vertreter. Ein klareres Bekenntnis zu dem Thema Direktgeschäft. Ein Programm, wie wir es jetzt in Deutschland machen mit den Bankagenturen. Das sind ja alles Dinge, die nicht kurzfristig greifen, sondern wo man auch ein bisschen langen Atem haben muss. Und insofern, Plus 1 wird uns weiter beschäftigen für die nächsten 2-3 Jahre. sodass ich nicht glaube, dass ein neuer strategischer Überbau zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist.
Ja, zu Ihrer dritten Frage, Herr Fleming, ist denn weitere Risikovorsorge im Subprime notwendig jetzt in der Entwicklung der letzten 4 Wochen? Lassen Sie mich dazu mal 2, 3 grundsätzliche Anmerkungen machen. Ich hätte ja vorher gesagt, dass die Hälfte des Portfolios, wenn man jetzt insgesamt geht, auf Asset-Backed Securities, dass ungefähr die Hälfte der 35 Milliarden im Handelsbestand ist. Der Handelsbestand ist Mark-to-Market zu bewerten. Das heißt also, wenn sich da Veränderungen in der Bewertung ergeben, dann sind die erstens gewinnwirksam, zeigen aber zweitens nichts über die Einschätzung der Kreditwürdigkeit oder einer veränderten Kreditwürdigkeit des jeweiligen Underlyings aus. Erster Punkt. Zweiter Punkt, vor dem Hintergrund wird natürlich, weil es immer sich aus dem Portfolio ergibt, hängt davon ab, wie der Spotpreis, also der Tagespreis, am 30.09. sein wird und am 31.12. Darüber jetzt eine Aussage zu machen, ist relativ spekulativ. Also ich traue mir die aus heutiger Sicht erstmal nicht zu. Was ich damit sagen will, ist, dass eine Zahl, die ich jetzt rausgeben würde zum 31.07., natürlich relativ wenig Bedeutung hat, denn wenn sich die Märkte wiederholen, dann kommt das wieder zurück. Und wenn die Märkte so bleiben, wie sie sind, dann eben erstmal nicht. Das jetzt auch auf Subprime runterzubrechen, da werden Sie Verständnis haben, dass wir ein Detail oder auf die Detailebene nicht gehen können und wollen, vor allem aus Wettbewerbsgründen. Aber, Herr Fleming, ich meine, die Frage habe ich natürlich erwartet. Ich tue mal was, was ich sonst nicht tue. Ich gebe Ihnen einfach mal eine Zahl. Und zwar, wenn Sie jetzt unsere gesamten 17 Milliarden, die von diesen ABS-Strukturen, die unter Mark-to-Market sind, die werden ja täglich bewertet. Mhm. Und as of yesterday, also gestern, wären diese 17 Milliarden um 100 Millionen niedriger anzusetzen gewesen. Und ich hoffe, dass Ihnen das den nötigen Komfort gibt, dass also, was ich vorher gesagt hatte, dass wir aus heutiger Sicht absolut keine besorgniserregenden Entwicklungen sehen.
Gut, danke schön.
Danke, Herr Fleming. Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Angela Meyer mit Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Dietmann, Herr Perlet, Herr Galitur. Guten Morgen. Ich hätte auch noch mehrere Fragen zum Thema erstmal Bankagenturen. Sie haben gesagt, die 100 ist jetzt eingerichtet worden, großes Interesse. Wie geht es denn da weiter? Wann kann man sich vorstellen, dass Sie dann die nächste Phase starten und vielleicht noch weitere aufmachen? Dann noch zur Dresdner Bank. Wenn man da in die Segmente guckt, dann stellt man fest, dass in beiden, also sowohl bei den Corporate Clients als auch bei Investment Banking, die Gewinne zurückgegangen sind. Im Investment Banking haben Sie sogar einen starken Umsatzrückgang. Trotzdem haben Sie insgesamt ja steigende Umsätze und Gewinne ausgewiesen. Das liegt am Corporate Others, was aber nicht so richtig erklärt ist. Vielleicht können Sie sagen, ja, was in diesem Corporate Other so drinsteckt, dass da so eine große Ergebniswende drin ist. Und vielleicht noch als weitere Frage, wie soll es denn, also das Investment Banking in der Dresdner, man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass es auf Wachstumskurs geht. Im Gegenteil, also auch das Risikokapital ist ja weiter zurückgefahren worden. Was ist da die Strategie dahinter? Und dann noch eine Zahlenfrage. Ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe. Sie haben gesagt, glaube ich, dass die Dresdner Bank 1,5 Milliarden zurückgegeben hat. In der Pressemitteilung stand 1,15 vor einer Woche. Also vielleicht habe ich mich auch verhört, aber wenn Sie das klären könnten. Danke.
Ja, Frau Meyer, zum Thema Bankagenturen. Also wir haben jetzt die 100 Agenturen, Bankagenturen eingerichtet. Und wir werden uns jetzt ein halbes Jahr das sehr genau angucken und auch mit diesen Bankagenturen daran arbeiten, was wir an dem Modell noch verbessern können, anders machen können. Und dann werden wir uns hinsetzen zum Jahresanfang und aus der Bewertung dann die Schlüsse ziehen. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wenn es gut funktioniert, wir uns durchaus vorstellen können, in den nächsten 24 Monaten das auch auf 1000 Bankagenturen auszuweiten. Aber bevor man das macht, muss man halt erstmal richtig wissen, wie läuft das System und wie will man es denn optimal aufstellen. Herr Perlis, das ist ein Thema Bank.
Gut, also Sie hätten gefragt, Frau Meyer, im operativen Geschäft die Ergebnisse gleich, beziehungsweise in der Investmentbank rückläufig, was ist der Punkt in Corporate Other? Da gibt es zwei hauptsächliche Erklärungen. Das eine ist, wenn Sie vielleicht nochmal auf die Seite 18 gucken. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass wir im letzten Jahr relativ viel, also Ende 2005 und dann in der ersten Jahreshälfte 2006 relativ viel über Own Shares geredet haben, weil die Dresdner Bank ja in Allianz-Aktien handelt. Der Ergebnisbeitrag aus diesen Allianz-Aktien, aus diesem Allianz-Aktienhandel und entsprechenden Derivativhandel aber auf Konzernebene zu eliminieren ist. Wir hätten im letzten Jahr den Ergebnisbeitrag aus dem Allianz-Aktienhandel im Ergebnis der Dresdner drin und auf der Ebene sonstiges Banking eliminiert. Dieses ist mit Beginn des Jahres 2007 umgestellt worden, sodass wir die Dresdner Bank auch jetzt wirklich so darstellen, wie der Beitrag zum Konzernergebnis ist. Und damit haben wir entsprechend diese Vorjahresquartale, zweites Quartal und drittes Quartal 2006 restated. Sie finden die entsprechenden Zahlen in der Fußnote 1 auf der Seite 18. Wie Sie daraus sehen können, hat diese Umstellung aufs Gesamtergebnis 2006 der Bank überhaupt keinen Einfluss. Das ist lediglich eine Verschiebung zwischen zweiten und dritten Quartal. Und die entsprechende Korrektur ist im Segment Corporate vorgenommen und nicht auf Ebene Investmentbank, weil ich glaube, auf Ebene Investmentbank muss man einfach sehen, dass der Position Allianz-Aktien natürlich eine Gegenposition gegenübersteht. Und wenn wir das rausnehmen würden, wäre die Investmentbank ökonomisch, glaube ich, völlig unsinnig dargestellt. Das ist der eine Einfluss, warum Corporate ADA gestiegen ist. Der zweite ist, auch das ist ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Ich hätte in einem der früheren Quartalsergebnisse darauf hingewiesen, dass die Bank im Treasury, also aus der Verwaltung des Eigenkapitals und der Anlagen, negativen Ergebnisbeitrag hat. Dass wir daran arbeiten müssen, dass da ein positiver Ergebnisbeitrag rauskommt. Und es ist die zweite Einflussgröße, warum im Corporate ADA die Ergebnisse zugenommen haben. Dann das Thema 1,5 Milliarden Kapitalrückfuhr. Sie haben natürlich recht, der Share Buyback, so wie Sie es gesagt haben, war nur 1,15. Aber die Bank hat auch zusätzlich eine laufende Dividende von 300 Millionen bezahlt und das gibt dann die knapp 1,5 Milliarden.
Vielen Dank.
Okay, Frau Meier. Wunderbar. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Markus Thorer mit der FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch noch zwei zur Dresdner Bank. Zum einen, wie hat sich denn da der Provisionsüberschuss entwickelt? Und dann würde mich noch interessieren, mit dem Handelsergebnis, sind Sie damit eigentlich zufrieden, wie sich das entwickelt hat? Das ist ja im Vergleich zu anderen Banken, ist der Zuwachs relativ gering. Ne?
Ja, Provisionsüberschuss bei der Bank, wenn Sie auf Seite 19 gucken, der Provisionsüberschuss hat sich um 5,6% erhöht, auf von 680 auf 718 Millionen.
Also das ist der Periodenüberschuss, das ist falsch, oder wie?
Ach, Entschuldigung.
Ja, okay.
Das ist ein echter Fehler. Tut mir leid. Das muss Provisionsüberschuss heißen. Und sind wir mit dem Handelsergebnis zufrieden? Wir hatten ja darauf hingewiesen, wir haben uns relativ konservativ positioniert. Das hat dazu geführt, dass wir halt weniger Risikopositionen genommen haben. Und es hat auch dazu geführt, dass wir im Eigenhandel uns sehr stark zurückgenommen haben und der Ergebnisbeitrag da entsprechend niedriger ist. Das ist der Ausfluss einer bewussten Risikoentscheidung und ich glaube, wir sind damit gut gefahren.
Okay, danke.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Mirke Reitzker mit Platobrief. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne, wie sich das Cross-Selling zwischen der Dresdner Bank und der Allianz entwickelt. Und eine zweite Frage. Die Investmentbank, mal sagen, wie sich da der Ausblick für das laufende Jahr und vielleicht für das kommende Jahr jetzt angesichts der Entwicklung am Kapitalmarkt verändert oder ob er sich überhaupt verändert. Sie hatten, dritte Frage, auch für das kommende Jahr ein RORAC von 15% für die Dresdner Bank angepeilt. Ist das noch erreichbar nach der derzeitigen Situation? Dankeschön.
Ja, zum Thema Cross-Selling würde ich vorschlagen, weil das jetzt eine sehr detaillierte Frage ist, wo wir tief ansteigen müssten. Es gibt ja eine Pressekonferenz der Allianz Deutschland AG, dass wir vielleicht einfach auf die Konferenz verweisen. Ich habe einfach die Zahlen jetzt nicht parat.
Okay. Ja, zu Ihrer zweiten Frage, lassen Sie mich mit dem zweiten Teil der Frage anfangen. 15% RORAC erreichbar. Aus heutiger Sicht absolut. Wir sind year to date über 20% RORAC. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir sicherlich die 15 fürs laufende Jahr erreichen. Sie wissen alle, dass üblicherweise das zweite Halbjahr immer ein bisschen schlechter läuft im Bankgeschäft als das erste Halbjahr. Deshalb kann man die gerade erwähnten 20 auch nicht so ohne weiteres fortschreiben. Jetzt einen detaillierten Ausblick für die Investmentbank werden Sie mir nachsehen, dass wir nicht so weit nach unten gehen auf einzelne Subsegmente. Es ist aber sicherlich richtig, oder ein Punkt muss man natürlich bei dem Ganzen mit berücksichtigen, wenn die Märkte im Moment so bleiben, wie sie sind, dann wird sicherlich so sein, dass sich die Umsätze im Bereich Equity und Credit Derivatives nicht so darstellen, wie das noch in den ersten 6 Monaten der Fall war, sodass da Spuren auf der Umsatzseite aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden können.
Dankeschön.
Danke, Reitka. Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Monika Lier mit dem Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich möchte jetzt auch gar nicht lang mehr auf. Super, bin ich dran?
So? Ja, man hört Sie schwach, aber man hört Sie, Frau Lier.
Okay, Entschuldigung. So, nochmal, guten Morgen. Ich habe nur eine Frage zum Industriegeschäft. Das ist ja doch kräftig zurückgegangen. Könnten Sie das mal vielleicht aufspalten, was da Mengeneffekt ist und was da Preiseffekt war? Und vielleicht auch nochmal, ob es spezielle Unterschiede bei den Rückgängen branchenspezifisch, spartenspezifisch gibt?
Kann ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif, Frau Lier, nicht aufdröseln. Müsste ich erst noch mal in die Unterlagen gehen, kann ich aber gerne noch mal auf Sie zurückkommen oder Herr Galli-Zugaro.
Machen wir. Okay, gut.
Noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, um eine Frage zu stellen, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrer Telefontaste. Eine weitere Frage kommt von Herrn Christian Krämer mit Reuters. Bitte schön.
Guten Tag, die Herren. Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal zu den Regenfällen. Können Sie da nochmal beziffern, was da die Schadensbelastung im zweiten Quartal ist? Und es ging ja dann im Juli, glaube ich, weiter, wie das dann, wie da die Perspektive quasi für den Juli ist. Und die zweite Frage zu HANA Financial, können Sie da nochmal beziffern, was Sie da für einen Buchgewinn im zweiten Quartal gebucht haben? Danke.
Ja, dann fange ich gleich mal an, Herr Krämer, mit dem Thema HANA Financial. Der Buchgewinn aus der Transaktion ist jetzt aus der Erinnerung 231 Millionen Euro.
Ja, zu Ihrer ersten Frage, Regenfälle. Wir hatten jetzt im zweiten Quartal insgesamt 103 Millionen. Das waren, ich kann es Ihnen auch mal, das waren die Pfingstunwetter, die wir hier in Deutschland hatten, 39, dann hatten wir Hunterstorms, das war in erster Linie Australien, 29, und wir hatten für diese Regenfälle 23. Das ist alles, was bis einschließlich Juni eingetreten ist. Die letzten oder jüngsten Regenfälle, insbesondere in Großbritannien, ist ja ein Thema des Juli, logischerweise in unseren Büchern noch nicht reflektiert, dürfen wir nicht. Wir rechnen dann nochmal mit einer Belastung in der Größenordnung von 30 bis 40 Millionen.
Nächste Frage bitte, Herr Krämer, okay?
Ganz groß, super.
Danke.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Fromme mit Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Sehr guten Morgen. Ich würde gerne drei Fragen loswerden. Die erste Frage ist, hatte ich die richtige Verstanden, Herr Diekmann, in Ihrer Eingangsbemerkung, dass man in manchen saturierten Märkten auch gar nicht versuchen sollte, seinen Marktanteil zu halten? Also ist das so, dass die Allianz dann auch sagt, gut, dann gehen wir halt danach und überlassen das Leuten, die weniger auf die Combined Ratio achten. Die zweite Frage, ich habe nicht ganz verstanden, woher der Optimismus kam, dass in der Autoversicherung das sich schon gedreht hat in Deutschland. Vielleicht können Sie es mal kurz, also was für Zeichen das da gibt. Und das dritte einfach nur, das ist auch eher eine Anmerkung, ich finde es immer noch sehr unbefriedigend, dass Sie Zahlen unabhängig vom Quartalsbericht veröffentlichen. Und ich finde das auch ein Mangel, also einen Rückgang an Transparenz, keinen Fortschritt in der Transparenz. Kann man das nicht wieder ändern?
Erste Frage, Herr Fromme. Erstmal guten Morgen. Nee, das war falsch verstanden. Die Frage, Marktanteile aufgeben, natürlich. Bei dem Portfolio haben wir immer die Chance, sozusagen mit der Elastizität der Preise mitzugehen. Wenn wir jetzt einen Markt haben, der ich sag mal, wirklich unauskömmlich ist, dann sind wir durchaus bereit, Marktanteile aufzugeben, wie wir es in der Industrieversicherung ja jetzt seit 2 Jahren machen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das als Strategie haben, sondern wir wollen natürlich dann, wenn die Preise wieder anziehen, auch kräftig wachsen. In der Vergangenheit ist das manchmal umgekehrt gelaufen, dass wir gerade in Phasen gewachsen sind, in denen die Preise zurückgegangen sind. Die Herausforderung, und das ist ja ein Teil dieser ganzen Restrukturierung, die wir vornehmen, unter dem Thema Wettbewerbsfähigkeit steigern, bedeutet, dass wir uns in den Märkten überall so positionieren müssen, dass wir erstmal mindestens so wie der Markt wachsen. Das Ziel muss es aber sein, auch in saturierten Märkten dann über höhere Wettbewerbsfähigkeit auch Marktanteile wieder zu gewinnen. Also wir sind keineswegs hier angetreten, um uns im saturierten Märkten, also Europa, zurückzuschrumpfen, um dann nur im Osten zu wachsen. Aber man muss es halt richtig machen, sodass die Profitabilität dabei nicht unter die Räder kommt. Und ich glaube, dass das, was wir seit 3, 4 Jahren wirklich Quartal für Quartal auch demonstrieren.
Ja, Herr Fromme, zu Ihren anderen beiden Fragen. Also erstens Autoversicherung. Mein Optimismus gründet sich auf 2 Umstände. Der erste ist, dass wir einfach aufgrund der nackten Zahlen sehen, dass der Preisabrieb in den ersten 6 Monaten 2007 nur noch halb so hoch war wie im Jahr 2006. Der zweite ist, dass die Combined Ratio im Markt bei über 100 liegt. Und ich glaube, dass von daher ein neues Bewusstsein, auch was die Preise betrifft, im Wettbewerb einzieht. Ihre letzte Frage, Herr Fromme, ich kann Ihnen nur zustimmen. Wir würden es gerne anders machen, aber wir sehen uns da einfach gehindert durch das Umfeld, nicht durch das Umfeld, sondern durch die Regeln zu Ad-Hoc-Meldungen, was alles kursrelevant sein kann. Und wenn man jetzt dieses Ergebnis von heute ansieht, dann kann man sich natürlich lang und gezielt darüber unterhalten, ist das kursrelevant oder nicht. Im Zweifel setzen wir uns da aber ziemlichen Repressalien aus. Und die Alternative dazu wäre nur, dass wir, sage ich mal, heute mit einer Ad-Hoc-Mitteilung rausgekommen hätten, dann 5 Tage sagen würden, no comment, und nächsten Freitag auf der Basis des vollerhältlichen Zwischenberichts uns unterhalten würden. Und ich glaube, da ist der Weg, den wir jetzt gewählt haben, der bessere, weil eines kann ich schon sagen, die Zahlen sind zwar offiziell vorläufig, aber Sie dürfen mir glauben, da wird sich nichts mehr ändern. Die sind absolut qualitätsgesichert.
Ja, danke schön. Danke, Herr Fromme. Die nächste Frage, bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, bitte drücken Sie *1 auf Ihrer Telefontastatur. Wir kommen nun zu einer Folgefrage von Angela Meyer mit Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, ich hätte nochmal 2 kleine Fragen zur Dresdner, und zwar, die hat ja zum ersten Mal jetzt wieder eine Risikovorsorge, die auch eine Vorsorge und keine Auflösung ist, und zwar auch gar nicht so unbeträchtlich. Können Sie vielleicht sagen, was dahinter steckt? Und die zweite Frage, ein großes Problem infolge der, auf den Kreditmärkten sind ja Leveraged Loans. Dresdner Bank ist da auch aktiv. Die Deutsche Bank hat da jetzt auch eine Abwertung machen müssen bei ihrer Mark-to-Market-Bewertung. Würden Sie denn, ist bei den Dresdner Kollegen auch so, dass die auf der Leveraged Loan sitzen und da auch eine Abwertung haben machen müssen? Danke.
Also Risikovorsorge, ich hätte ja ständig darauf hingewiesen, Frau Meyer, dass sich die Risikovorsorge wieder auf normale Verhältnisse bewegen wird. Da sind keine außergewöhnlichen Entwicklungen dahinter, und alles, was wir derzeit an Risikovorsorge haben, bewegt sich absolut noch unterhalb des Levels von expected losses. Was das Thema Leveraged Loans betrifft, also ich kann da nur noch mal betonen, wir monitoren den Markt und unsere Positionen ständig und managen diese auch aktiv, sowohl auf der Risiko- wie auch auf der Business-Seite. Die Inanspruchnahme, die wir da haben, ist deutlich unter 2% aus unserem gesamten Kreditvolumen, und auch der Syndizierungskanal ist noch voll intakt. sage ich mal, nachdem ich mich vorhin schon zu den 100 Millionen habe hinreißen lassen, werden Sie noch sehen, dass ich also jetzt noch weiter ins Detail auf Einzelpositionen und runter nicht mehr gehen will.
Okay, danke.
Herr Nächste, bitte.
Wir haben eine weitere Folgefrage von Herrn Michael Flemig mit der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, eine Frage zu einem Ereignis im Juni. Damals gab es die Information, die Allianz überlege und schaue, wie sie ihren Platz am Finanzmarkt verbessern könne und überlege auch grundsätzlich, wenn auch noch nicht konkret, ob man mit einer größeren Bank zusammengehen kann. Halten Sie das für ausgeschlossen, solche Überlegungen und so einen Schritt in einigen Jahren, oder sagen Sie, das sind Überlegungen, die Sie durchaus anstellen müssen, um auch die Zukunft der Allianz zu sichern, insbesondere mit Blick auf Marktkapitalisierung?
Herr Flemig, die Frage ist, glaube ich, nicht von uns aufgeworfen worden, sondern die hat mal jemand so im Raum gestellt. Ich kann mir ehrlich gesagt ein Zusammengehen mit einer größeren Bank relativ schlecht vorstellen. Und wenn Sie mich fragen, ob ich das irgendwie grundsätzlich ausschließe, für die nächsten Jahre über solche Themen nachzudenken, ich denke über alles Mögliche nach. Aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit von sowas gar nicht, weil Sie haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade die Banken relativ wenig Interesse daran haben, auf der Versicherungsseite, ich sag mal, das Thema City Traveler oder das Thema Wintertour, zeigt das ja relativ deutlich. Ich glaube nicht, dass wir zum Schutz unserer Marktkapitalisierung so einen Schritt brauchen.
Danke. Die nächste Frage bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, bitte drücken Sie die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon.
Enttäuschen Sie uns so stark, haben wir alle Fragen beantwortet.
Wir kommen zu einer weiteren Folgefrage von Angela Mayer mit Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
Klar, Frau Mayer.
Noch eine Frage zu...
Das Gewinn, das Sie sind, Frau Mayer.
Es gab ja auch das Gerücht, dass die Dresdner Bank verkauft werden soll. Das wird vielleicht ja auch die Marktkapitalisierung stützen. Was sagen Sie denn dazu?
Also mit Gerüchten die Marktkapitalisierung zu stützen, ist überhaupt nie unser Spiel gewesen, Frau Mayer. Das ist genau eine von diesen Fragen, auf die wir seit 5 Jahren total konsistent antworten. Ich weiß nicht, wer solche Gerüchte aufbringt.
So, Frau Mayer.
Ja, hi, kann man nichts machen. Danke.
So, gibt das Gerücht, dass die Ferienzeit bald losgeht? Möchten Sie das kommentieren?
Eine weitere Frage kommt von Ulrike Dauer mit Dow Jones. Bitte schön.
Ja, Ulrike Dauer, Dow Jones, ich wollte es gar nicht enttäuschen. Thema Aktienrückkauf erwarten manche, ist das ein Thema bei Ihnen? Dann hätte ich ganz gerne vielleicht noch den Preis für Progress Garant. Es wird nicht so viel gewesen sein, aber dass man wenigstens mal eine Zahl gehört hat. Ganz herzlichen Dank.
Also Aktienrückkauf ist in diesem Jahr kein Thema?
In diesem Jahr kein Thema.
Ist aber auch genauso kommuniziert bei den Kapitalmärkten.
Mhm.
Zum Kaufpreis von Progress Garant kann ich im Moment nicht sagen, ob wir eine Vereinbarung haben mit dem Verkäufer, ob wir das nicht machen. Moment mal. Ja, also genau, wie ich es vermutet habe, eine Vereinbarung, dass wir das nicht öffentlich machen. Das
tut mir ist leid. Doch nicht so riesig. 100 Millionen Dollar wurden irgendwie geschätzt von der russischen Presse.
Ja, aber wenn man eine Vereinbarung hat mit einem Partner, sollte man die nicht sprechen. Ja.
Letzte Frage, OSD-Listing. Ist das irgendwie, kommt das immer mal wieder bei Ihnen auf die Tagesordnung oder ist das derzeit überhaupt kein Thema?
Das kommt immer mal wieder auf die Tagesordnung, ist aber in diesem Jahr kein Thema.
Okay, danke.
Wir haben derzeit keine weiteren Fragen.
Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende und wer in Urlaub fährt, schönen Urlaub. Danke.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Telefonkonferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.